Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Mein heutiger Studiogast hat schon viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt. Sie wird uns gleich einiges davon berichten. Sie ist Referentin und Sängerin. Herzlich willkommen, Cornelia Schulz.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich danke für die Einladung.
Ich habe eben schon erzählt, Sie haben viele Höhen und Tiefen in Ihrem Leben erlebt. Wie ging denn so Ihr Leidensweg los? Begann ja, glaube ich, schon in der Schule.
Also gut, die Schulzeit war für mich eine sehr schwierige Zeit. Sie war deshalb schwierig, weil ich unter einer Leserechtschreibstörung gelitten habe. Nicht im klassischen Sinn wie bei einer Legasthenikerin, wie man das heute so, was man darunter versteht heute, sondern ich habe mehr nach Gefühl geschrieben. Ich schrieb Adjektive bevorzugt groß. Zum Beispiel das kleine Haus im Wald war für mich bedeutend, dass das Haus klein war, dass nebenbei auch noch ein Haus eine Rolle spielte. Das war dann für mich sekundär. Ja, und das war nicht immer leicht, letztendlich für mich in den Folgen. Denn ich hatte zu einem Überfluss eine Lehrerin, die mich nicht leiden konnte. Die mochte weder Vertriebene, noch Flüchtlinge, noch kinderreiche Familien. Und so hat sie dann irgendwann sogar mal zum Klassenbeginn zu mir gesagt, also dieses Klassenziel wirst du nicht erreichen. Und das hat mich natürlich demotiviert. Ich wurde gerne auch von ihr so nach vorne gerufen, um dem Spott preisgegeben zu werden. War eine sehr schmerzliche Erfahrung.
So, das Leben in Ihrer Familie war ja auch nicht immer so einfach. Sie haben in einem Vortrag schon mal erzählt, dass Sie eine fürsorgliche Familie hatten, aber es gab Alkoholprobleme. Was waren das denn für Auswirkungen auf Ihr Leben?
Genau, das eine war also eine sehr fürsorglich geführte Familie mit Hausmusik, Gesellschaftsspielen, Wanderungen. Und auf der anderen Seite gab es eben auch erdbebenartige Zustände, weil meine Eltern mittels Alkohol versucht haben, ihre eigenen Kriegserlebnisse, ihre Traumatisierung mal zu vergessen für ein paar Stunden. Das fing oftmals harmlos an, aber mit jedem Glas wuchs die Anspannung. Ich habe als Kind häufig versucht zu vermitteln, aber das ist mir dann auch nicht immer so gelungen. Also es war für uns Kinder, insbesondere für mich, sehr angstbesetzt, weil ich wusste, es wird eskalieren und Gewalt spielte dann auch eine Rolle.
Sie sind ja auch einmal fast von einem Bekannten oder sogar Verwandten der Familie vergewaltigt worden. Ihre Mutter konnte ihn gerade noch aus ihrem Bett herausreißen. In späteren Jahren sind Sie auch als Jugendliche misshandelt, missbraucht worden. Wie kann man da überhaupt mit leben?
Also, wie kann man damit leben? Ich denke, was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, ist, dass ich meinen Vater, wenn also nicht diese Alkoholexzesse dann da waren, als äußerst fürsorglich erlebt habe. Auf seinem Arm fühlte ich mich geborgen und beschützt. Und das führte dazu, dass ich eigentlich ein positiv besetztes Männerbild hatte. Also ich wusste sehr wohl, dass es einige Männer gibt, die sehr gefährlich sind und die einem durchaus große Schmerzen bereiten können. Aber mein Fazit war, nicht alle sind so. Und so habe ich den unerschütterlichen Glauben an die Liebe, an die eine große Liebe aufrechterhalten können. Und dachte oftmals, so einer wie mein Vater wird sich doch wohl finden lassen. Er sollte nur dann dem Wein nicht so zugetan sein.
Und Sie haben dann trotzdem Ihre Fröhlichkeit so ein bisschen behalten und haben gesagt, also ich glaube nach wie vor an die große Liebe. Und Sie sind dann in die Modebranche gegangen, sind dann auch erfolgreich geworden, trotz Ihrer Leserechtschreibschwäche. Was haben Sie denn in dieser Welt der Schönen erlebt? Also man stellt sich das ja immer so toll vor, schöne Kleider, schöne Orte. Wie haben Sie das so erfahren?
Ja, ich habe es brillant erfahren. Ne? Also es war eine tolle, erlebnisreiche Zeit. Also ich muss sagen, ich habe ja meine Berufsauswahl, die war ja etwas eingeschränkt durch diese Leserechtschreibstörung, wie Sie schon sagten. Ich landete in der Modebranche. Ja, ich hatte also dann das Glück, dass meine Chefin auch meine Mentorin war. Sie hat mich mitgenommen auf Modenschaus. Ich konnte sehr früh den Einkauf maßgeblich mitbestimmen. Meine kreative Ader konnte ich auch ausleben. Das war so einmal dieser berufliche Werdegang. Es gab in späteren Jahren eine Zeit, dass ich zurückgegangen bin in dieses Business nach dem Tod meiner Mutter. Ich bin von der Prägung her so erzogen worden, das Leben erfüllt sich nicht durch die Erfüllung seiner Träume und Sehnsüchte, sondern durch die Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten. Und die wiederum werden einem durch das Leben gestellt. Das ist so meine Prägung. nach dem Tod meiner Mutter und nach dem vielen, was ich an Leidvollem erlebt habe, habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es auch Gott gibt oder wenn es ihn gibt, will ich zu seinen Bedingungen leben. Die Werte meiner Eltern habe ich so ein bisschen, ich will nicht sagen über Bord geworfen, aber ich war es leid, in diesem Leben ein Opfer zu sein und immer nur gelebt zu werden. Ich wollte endlich leben und ich wollte lieben und ich wollte geliebt werden. Und so habe ich gesagt, ich mache mich jetzt noch einmal auf. Ich habe den Sinn des Lebens gesucht, ich habe ihn nicht gefunden, weder in den vielen Religionen, die da so angeboten wurden. Jetzt mache ich den Sprung noch in die High Society, mal sehen, wenn ich mir das süße Leben schmecken lasse, ob ich da den Sinn des Lebens finde. Zumindest wollte ich was vom Lebenskuchen abhaben. Und es hatte auch wirtschaftliche Gründe, warum ich diesen Start in diese Richtung auch nochmal gemacht habe. Ich war auch sehr erfolgreich, habe viel Geld verdient und führt ein luxuriöses Leben, das durchaus absolut angenehm ist. Also tagsüber war ich die treu sorgende Mutter und ja, und abends habe ich dann, wie man so locker sagt, Gas gegeben. Ne? Also ich bin gerne zu Partys gegangen und wollte einfach nur Sorgen, Schmerz, Leid. Beim Sterben war ich in meinem Leben häufig konfrontiert. Ich wollte das alles vergessen. Ja, aber nach 2 Jahren verstarb dann mein Vater. Ich habe 2 exzessive Jahre erlebt in dieser Szene, in der Szene der Schönen und der Reichen. Nebenbei bemerkt, ist das auch ein ganz großer Druck, den man dort erlebt. Man muss wirklich immer attraktiv sein, immer auf dem Punkt sein, immer charmant sein. Und es muss immer alles gehen und ja, das ist ein enormer Leistungsdruck. Also es ist nicht alles so glanzvoll und schön, wie das von außen betrachtet aussieht.
Aber es kam ja auch so eine Zeit, da ging es so ein bisschen um Jugendwahn, Schlankheitswahn. Und Sie sind da so ein bisschen in Essstörungen reingeraten.
Ja, das begann aber schon in jungen Jahren. Also ich habe ja, wie gesagt, den Start damals erst als Verkäuferin in einer kleinen Boutique. Zielsetzung war natürlich Einzelhandelskauffrau, sich dann von dort aus weiterzuentwickeln. Und ich hatte ja immer große Sehnsucht gehabt, also die große Liebe zu finden. Und da meine Eltern mich recht spät gezeugt haben, also meine Mutter war 42, mein Vater 45, wusste, eines Tages werden die mir am engst vertrautesten, meine geliebten Eltern, mich auch verlassen. Und ich muss mich neu orientieren und habe mich auch auf die Suche gemacht nach dem passenden Mann. Und in der Modebranche lernte ich sehr schnell, dass man gut aussehen sollte, damit man das Weltbild passt. Also muss auf jeden Fall sehr schlank sein. Das war damals nicht anders als heute. Twiggy setzte 1968 die entsprechenden Maßstäbe. Und das führte dazu, dass ich magersüchtig wurde. Also wenn man so richtig rumklapperte, dass die Knochen wie Kastagnetten erklingen, dann war man anscheinend absolut top und in. Und so zierten mich auch die Maße 90, 60, 90. Ich trieb sehr viel Sport und legte Wert auf Äußerlichkeit. Aber dieses Hungern konnte ich bald nicht mehr aufrechterhalten. Weil ja, Essen hatte einen großen Stellenwert in meinem Leben, in meiner Familie. Meine Mutter, die selber sehr viele Vergewaltigungen in Kriegszeiten überstehen musste und ertragen musste, war nicht in der Lage, körperliche Liebe zu geben so richtig und zu empfangen. Also wählte sie so ihre Kochkunst, um uns Kinder kulinarisch, auch den Mann kulinarisch zu verwöhnen. Und darin drückte sie ihre Liebe aus, ihre Fürsorge. Das führte dazu, dass ich natürlich zugenommen habe. Ich war kein quirliger Teenager mehr und so entdeckte ich die Bulimie für mich. Also wechselte die Magersucht rüber hin zur Fressbrechsucht. Und ja, das ist eine schlimme Zeit gewesen. Anfangs funktioniert es, man bekommt auch viele Komplimente. Du siehst ja blendend aus und ja, in einem sieht es anders aus. Das war von daher eine schwere Zeit, das ist so ein Doppelleben. Ich habe da mal ein Gedicht zugeschrieben, das heißt »Weinen könnte man«, wenn man es noch kann.
Sie haben ja wirklich schon einiges so erlebt an Ihrem Körper, auch wirtschaftlich, haben arme Zeiten erlebt, reiche Zeiten erlebt. Ich frage mich so, wie kann man das so in einem Leben so alles durchleiden und durchleben? Da muss es ja irgendwas gegeben haben, was dann so der Retter war.
Also ja, bevor die große Rettung kam, war erstmal das Leben natürlich da, in der ganzen Bandbreite. Ich habe mich in späteren Jahren auch mal gefragt, ne, warum muss ich denn so viel erleben und auch erleiden? Also nicht, dass das jetzt außergewöhnlich wäre. Es gibt viele Menschen, die auch Leidvolles erleben, aber die Konzentration in meinem Leben, die war wohl auffällig. Und ich habe in späteren Jahren zum christlichen Glauben gefunden. Also ich habe in der Tat Jesus gefunden und er ließ sich auch leicht dann von mir finden. Das war mein großer Segen und das hat meinem Leben die entscheidende Wende gegeben. Also dass ich das heute alles so entspannt mit einem fröhlichen Gesicht sagen kann, das ist zum einen natürlich durchlebtes Leid, wer die Tiefen kennt, ne, der weiß, der entwickelt eine Leichtigkeit, der weiß das Kleine zu schätzen. Und Jesus hat mir so die nötige Sichtweise gegeben. Er hat Wort gehalten. Das heißt ja so im Johannesevangelium, dass Jesus das Wort ist. Das Wort war von Anfang an, das Wort wurde Fleisch und wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und dieser lebendige Gott, der hat eingegriffen in mein Leben. Niemand anderes hätte das Gewesene ungeschehen machen können. Keine Psychotherapie, kein Verhaltenstraining. Nichts. Keine Tabletten, keine Spritzen, gar nichts. Außer ein lebendiger Gott.
Du hast aber vorher erzählt, dass du sehr viele Religionen kennengelernt hast. Vielleicht hast du dir dann auch so ein bisschen was zusammengebastelt. Wieso war es denn jetzt plötzlich der Glaube an Jesus Christus?
Also dieses mit dem Zusammenbasteln, das trifft es wirklich auf den Punkt. Also ich habe ja die Überzeugung gehabt, dass es wohl einen Gott gibt. Das war mir schon klar. Und dass dieser in allen Religionen irgendwie zu finden ist. Und es gibt ja verschiedene Lebensanschauungsmodelle. Da ich philosophisch ausgerichtet war, auch durch mein Elternhaus, habe ich so gedacht, ja, so finde ich, bastel ich mir so das Passende zusammen und habe einen nötigen Auslegungsspielraum. Ja, bis ich dann Jesus kennenlernte, es war so, ich befand mich im Alter von 38 Jahren am Ende meines Lebens. Also es fehlte nur noch ein Wort in meinem Leben und das ist Tod. Ich habe viele Strapazen erleben müssen, also eben seelisch wie körperlich. Ich war einmal für einen Lebenspartner eine Strohfrau. Also Strohmann ist eigentlich der bekanntere Begriff. Nur da ich eine Frau bin, habe ich mich dann selber Strohfrau somit auch genannt. Ich hatte damit beste Absichten. Mein Lebenspartner hatte mir eine traurige Geschichte erzählt. Er wäre furchtbar ausgebeutet worden. Meine Vorgängerin hätte ihn ausgenommen, ihn verlassen mit einem Internatsfreund. Sein Geschäftspartner hätte die Konten geplündert. Ja, und wenn unsere Liebe eine Chance haben soll, dann müsste ich ihm vorübergehend helfen und ein Gewerbe für ihn vorhalten. Ich habe das denn gemacht. Manch einer würde vielleicht jetzt denken, ach, wie kann man so naiv sein? Ich nenne es Liebe. Liebe, die alles glaubt und Liebe, die alles hofft.
Das war ein richtiger Heiratsschwindler dann praktisch.
Ja, insofern, ja, ich will ihm das noch nicht mal absprechen. Er lebt nicht mehr. Also von daher, ich würde das da nicht dran festmachen. Aber was ich später, also der Sinn einer Strohfrau oder eines Strohmanns ist es zu brennen irgendwann. Dass sich der faktische Unternehmer seiner Zahlungspflicht entzieht. Und ich kann in meinem Fall sagen, ich brannte. Ich brannte, wie man nur brennen konnte. Ich habe alles verloren, was ich hatte, was ich mir auch erarbeitet hatte. Um die Firmenverbindlichkeiten, die da waren, für die ich ja unterschrieben hatte, zu tilgen. Dennoch blieb also fast 1 Million Mark Steuerschulden und nun sah ich mich in der Pflicht zu beweisen, dass ich nicht die Unternehmerin war. Ich habe eine Selbstanzeige gestellt. Es war für mich unerträglich, also der Gedanke war unerträglich, dass ich stigmatisiert sein sollte wegen Nichtzahlungsfähigkeit, dass ich die eidesstattliche Versicherung abgeben müsste. Hinzu kommt, dass das damals noch nicht die Möglichkeit der Privatinsolvenz gab. Also hier in dieser Größenordnung zu Boden zu gehen, hätte bedeutet, also für mich und meine Kinder, bis ans Lebensende, ja, am Ende zu sein. Ne? Also ein Leben lang in Armut zu leben.
Dann kam quasi so ein Burnout bei dir.
Ja, also Burnout, genau. Ja, das war jetzt ein gutes Stichwort. Ich habe im Zuge dieser Stellungnahme, ich musste mehrere Stellungnahmen dem Finanzamt geben, es wurden viele Fragen gestellt und ein Schriftsatz, das war ein Schriftsatz über, ich glaube, 167 Seiten. Ich habe Monate nur noch am Schreibtisch zugebracht, habe durch meine Recherchen haben dann ergeben, dass mein Ex-Lebensgefährte bereits vor mir andere, nicht nur Frauen, auch Männer benutzt hat, die für ihn den Namen her gegeben haben. Dass ich also nicht die Erste war, das war schmerzlich und ja, es führte letztendlich dazu, dass ich, wie gesagt, monatelang im Grunde am Schreibtisch zugebracht habe. Die längste Zeit, die ich mal an einem Stück geschrieben habe, das waren 36 Stunden. Ja, und kurz danach kam dann auch der körperliche Zusammenbruch, der von meinem Arzt auch so erwartet wurde. Er befürchtete, dass ich mein Leben über die Sache lasse.
Cornelia, was haben Sie denn da so als Notnagel gehabt? Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, dass es da nur noch Gott gab, der Sie da irgendwie retten konnte.
In der Tat, es war nur noch Gott. Also ich war alleine und ich habe dann zu Gott in meiner Not gerufen, lass mich doch bitte am Leben. Also ich befand mich in der Tat im Todeskampf. Ich hatte schon diesen Prozess, dass ich mich vom Körper löse. Und ich habe dann zu Gott gesagt, ich höre auf zu rauchen. Ich habe also sehr viel geraucht, war stark nikotinabhängig. Und in der Zeit der Not habe ich natürlich noch mehr geraucht. Ich sage, ich höre auf zu rauchen und ich verspreche dir, ich mache mich nochmal auf den Weg und ich will nochmal ernsthaft suchen, was willst du von mir und von den Menschen? Und ich erkenne, ich habe mein Leben um Nichtigkeiten willen im Grunde genommen jetzt ruiniert. Nur weil ich nicht am Ende aller Tage in Armut leben wollte und glaubte, ich könnte mich auch meinen Kindern dann nicht zumuten. Die hätten somit auch unter ihrer Mutter, unter dieser wirtschaftlichen Situation zu leiden. Habe ich gekämpft und gekämpft und am Ende sah es so aus, dass meine Kinder auch ihre Mutter verlieren, weil ich das nicht überleben kann. Ja, und als ich aber damit nichts ändern konnte, ich konnte sozusagen die Wand nicht durchdringen, um zu Gott zu kommen, erreichte ich einen Punkt, wo ich des Kampfes müde war und ich konnte nur zu Gott sagen, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ich war bereit zum Sterben.
Sie haben ja dann eine alte Dame kennengelernt, die Ihnen auch ein Buch gegeben hat. Das wollten Sie ja anfangs gar nicht so unbedingt lesen. Sie haben es dann irgendwo verschwinden lassen. Aber diese alte Dame hat quasi gesagt, es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Haben Sie sich dann sofort für Jesus entschieden?
Ja gut, sie hatte mir von Jesus erzählt. Also was mich sehr berührt hat, war, dass sie das mit sehr viel Liebe tat. Und es war eine große Klarheit in ihren Gesichtszügen zu erkennen. Das hat mich schon überzeugt. Sie schaute mich in einer Art und Weise an, dass ich sagen konnte, sie durchschaut mein Leben. Sie sieht durchaus die Not. So, und dann hatte sie ja gesagt am Ende, ich habe mir das Buch geschenkt und ich sollte es mal lesen, wollte für mich beten. Das wollte ich nicht lesen, weil ich so eine leidvolle Kindheit hatte. Meine Schulzeit, ich hatte es ja beschrieben, war sehr schmerzhaft für mich. Und dann habe ich gedacht, wenn es wirklich Gottes Sohn ist, also wenn es wirklich Jesus Christus ist, der Anfänger, der Vollender, die Liebe selber, allmächtig, allwissend, dann kennt er auch mein Leid. Und dann muss er sich mir schon persönlich zeigen, wenn er will, dass ich an ihn glaube. Ja, das war so dieser Schmerz in mir, der mich da so ein bisschen kess hat sein lassen. Und das habe ich dann auch so erfahren. Ich habe vieles erlebt, das wird wahrscheinlich jetzt den Senderrahmen sprengen. Es gab aber dann diese besagte Stunde, dass Jesus vor mir stand. Und das war ein Moment, ja, da hätte man jetzt sagen können, dann guck doch mal hoch und schau ihn dir mal an, wie hat er denn ausgesehen? Aber ich kann nur sagen, jetzt muss ich schon wieder weinen, weil das jedes Mal hochkommt in der Gegenwart eines des einzigen, des heiligen Gottes. Da steht man nicht so und guckt sich mal in Ruhe Gott an, in der Gegenwart von Reinheit, Heiligkeit und absoluter Liebe, da kann man nur in die Knie gehen. Da kann man nur sein Haupt senken. Und in meinem Fall war es so, ich habe es so gemacht und konnte nur sagen, Herr Jesus Christus, wie könnte ich je glauben, dass es dich nicht gibt? Ja, aber damit war die Schuldfrage noch nicht geklärt. Aber ich wusste da, Jesus lebt. Und ich bekam Durst, die Bibel zu lesen. Ich wollte es wissen, ne? Ja, habe das ja auch nochmal gelesen, denn das Wort wurde Fleisch. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Also nicht sofort, weil ich hatte keine mehr. Unsere Bibel, die hatte der Hund gefressen. Aber ich hatte ja noch dieses Büchlein von der Lotte.
Diese Frage nach Gott und eine Begegnung mit Jesus. Da denkt man doch vielleicht, dass Jesus jetzt so aufzeigt, wer Ihnen im Leben alles Böses angetan hat. Wie war das dann bei Ihnen?
Ja, ich hatte dieses Buch von der Lotte und das habe ich stürmisch, wie ich damals war, temperamentvoll, ungeduldig, mitten aufgeschlagen. Und dort habe ich dann gelesen, ein jeder Mensch stelle sich vor, er trüge sichtbar ein Halsband, an diesem ist eine Kette befestigt und jedes Kettenglied ist eine Sünde gegen Gott. Nun kannte ich die Welt. Ich wusste, dass es mehr Böses als Gutes in dieser Welt gibt. Und auch meine eigenen Erfahrungen haben das ja bestätigt, meine persönlichen Erfahrungen. Jetzt ist es berechtigt, man sollte meinen, dass man all die Täter da in Reih und Glied hat mit langen Ketten stehen sehen. Aber dem war nicht so. Es war ein schmerzhafter Moment, denn ich sah nur mich und meine Schuld. Wissen Sie, ein Opfer bekommt in der Gesellschaft schon eine Sonderstellung. Also Opfer, beraubt zu sein, dass man einem was genommen hat, ob körperlich oder sogar oder auch materiell. Das macht ja was mit einem. Und ein Opfer handelt oftmals auch nach der Kausalität, Ursache und Wirkung. Und das war bei mir nicht anders. Jesus hat mir gezeigt, dass ich selber auch zur Täterin wurde. Wie jetzt meine Eltern, ne, mit dem Alkohol. Sie haben sehr viel Schmerzliches erlebt, hatten die Kriegserlebnisse und. Und sie haben zum Alkohol gegriffen. Sie wurden auch zu Tätern, ne? Also uns Kindern, somit auch mir gegenüber. Und bei mir war es dann auch in anderer Form. Ne? Ich habe auch mein Schuldenkonto habe ich gehabt. Ja, das war schmerzlich. Ich habe von meinem 3. bis zum 38. Lebensjahr nur meine Sünden gesehen. Jedes Mal, also auch jede kleine Mogelei oder Lüge war erfasst, für die ich eine Rechtfertigung hatte. Auch, dass ich aus meiner Ehe ausgebrochen bin. Auch da habe ich eine Rechtfertigung gefunden. Ich habe zum Beispiel, es hat mich lange Jahre sehr schwer belastet, 2 Schwangerschaftsabbrüche hinter mir. Ich habe auch auf meiner CD-Lebensstation dazu einen Song geschrieben, auch ein Gedicht abgelehnt. Da hat Jesus ganz wunderbar gewirkt. Ne? Da hat Jesus mich auch beruhigt und hat gesagt, ich sehe diese Schuld und das ist Sünde. Ich weiß auch, warum du es gemacht hast, aber es bleibt Sünde. Es war Mord.
Erdrückt einen das nicht?
Ja, es erdrückt einen in dem Moment, wenn man Schuld erkennt, aber nicht weiß, wie man sie gut machen kann. Und in meinem Fall, ich komme ja vom Alter her aus dieser Zeit, wo es hieß, mein Bauch gehört mir. Und ich möchte da auch über keine Frau richten. Aber in meinem Fall kann ich sagen, ich habe mein eigenes Leben gesehen und ich habe gesehen, dass ich Leben beenden ließ. Ich habe mal die Willensentscheidung dazu gegeben. Das ist erdrückend. Aber Jesus hat mir gezeigt, dass meine Kinder bei ihm sind. Und ich weiß, dass ich eines Tages meine Kinder wiedersehen werde. Ich habe auch dazu einen Song geschrieben, habe mich lange gefragt, ob man das machen kann. Darf man so ehrlich sein? Ja, Jesus hat gesagt, so ist das Leben. Bring es. Und darum habe ich jetzt auch den Mut, darüber zu sprechen, sonst würde ich das verbergen.
Ja, Frau Schulz, Sie sind wirklich sehr ehrlich bei Ihren Vorträgen, bei allem, was Sie privat erzählen, wenn Sie Leute treffen. Auch auf Ihrer CD, die Sie produziert haben. Wie kam es denn eigentlich dazu? Oder warum war es Ihnen so wichtig, auch die Erlebnisse auf CD zu bringen?
Also selber bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich hatte mal eine Sendung verfolgt und da war eine junge Christin und die hat mit Begeisterung Menschen erreicht für Jesus. Also sie hat dann auch viele Hymnen geschrieben, Hymnen Kanaans. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ach Herr, wenn du mir diese Gabe auch schenken wolltest, dann könnte ich ja noch mehr Menschen erreichen. Und dann hat Jesus gesagt, mach den Fernseher aus. Ich habe zur Gitarre gegriffen, zu einem Block und Stift. Ja, und habe gesagt, Jesus, ich bin bereit. Und so fing das Ganze an. Ja, und Jesus sagte, ich sollte meine Lebensgeschichte auf einer Doppel-CD herausbringen. Ja, daraus entstanden ist eben eine Doppel-CD, das Album. Wobei ich sagen muss, ich würde die zweite CD immer zum Einstieg wählen, weil ich dort Kurzgeschichten in Form von Gedichten präsentiere, sehr lebensnah und dazu passende Songs. Und auf der ersten CD, das ist eine reine Musik-CD.
Sie haben schon vielen Menschen dadurch geholfen, die auch vielleicht ähnliches Leid erlebt haben. Jetzt zum Abschluss ein kurzes Wort vielleicht an unsere Zuhörer, die vielleicht ähnliches Leid erlebt haben.
Ich habe es erfahren, dass Jesus Christus wirklich alle Wunden heilt. Also normalerweise müsste ich bis unter die Haarspitzen traumatisiert sein, in vielerlei Hinsicht. Das bin ich nicht. Ich bin eine fröhliche Frau, ich lebe aus der Liebe des Herrn und ich kann nur die Hörer motivieren und die Zuschauer, dass sie ihr ganzes Leben uneingeschränkt Jesus hingeben und ihn bitten, dass er dieses Leben gestaltet. Wichtig ist, dass man bereit ist, auch einen kritischen Blick mal auf sich selber zu nehmen. Damit fängt ja alles an, ne? Mit der Buße und Umkehr. Aber das kann man nur, wenn man auch hinschaut. Und Jesus mal zu bitten, Herr, zeig mir doch mal mein Leben. Und dann begreift man sehr schnell, dass man mit diesem Schuldenkonto nicht zum heiligen Gott kommen kann. Da muss jemand sein, der die Schuld bezahlt hat, der das Konto auf Null gestellt hat. Ja, und das hat Jesus getan. Und jeder, der möchte, ist eingeladen, diese Hand, diese Liebe zu ergreifen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, Gott vertraut, ja, gerettet wird und ewiges Leben hat. Nun habe ich ewiges Leben. Ich lebe in ultimativer Freiheit. war gleichzeitig ultimativer Geborgenheit. Mir ist es nicht mehr wichtig, dass die Menschen mich lieben und mich verstehen. Stattdessen liebe ich sie.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.